So, herzlich willkommen, Katja Suding. Du bist heute hier bei uns, bei Olli in der Küche. Hey. Du bist vielen Hörern wahrscheinlich bekannt, vor allem denen aus Hamburg. Du bist nämlich FDP-Chefin, Fraktionsvorsitzende hier in Hamburg und Bundesvize. Und meine Frage an dich, wie wird man Politikerin? Ist das einfach so da oder wie kam's?
Ich glaube, da gibt es unglaublich viele Wege und es scheint auch jeder anders zu sein. Ich kann nur sagen, wie es für mich gewesen ist. Ich bin relativ spät zur Politik gekommen. Ich bin erst mit 30 Jahren in die FDP eingetreten. Viele haben ja schon längst da eine Jugendorganisationskarriere hinter sich. Das habe ich eben nie gemacht. Bin wirklich erst spät in die Politik gekommen und habe das auch nur aus dem Grund getan, weil ich mir angucken wollte, wie Politik funktioniert und um einfach mal zu gucken, wie ich mich da auch auf einer Ebene neben dem Job in die Politik einbringen kann, mithelfen kann. Das war also damals nie mein Ziel, jemals Berufspolitikerin zu werden oder da auch in einer ersten Reihe zu stehen. Das hätte ich mir damals ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen können. Dann bin ich aber so reingesogen worden in die Politik, fing dann an mit der Mitarbeit im Kreisvorstand bei mir in meinem Heimatkreisverband. Irgendwann habe ich auch mal für die Bundestagswahl kandidiert, das war 2009, als Wahlkreiskandidatin gegen Olaf Scholz übrigens damals im Wahlkreis, habe das natürlich nicht gewonnen. Und dann war es letztendlich ein bisschen auch ein Zufall oder vielleicht das zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, als nämlich die schwarz-grüne Koalition recht überraschend platzte, das war Ende 2010 hier in Hamburg, wurde ich von meiner Partei gebeten und gefragt, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Wir waren damals 7 Jahre nicht mehr im Parlament hier in Hamburg vertreten, waren in keiner einfachen Lage, muss man klar sagen. Und ich habe in der Zeit dann einfach gesagt, ja, das mache ich. Mache das dann auch so, wie ich das für richtig halte. Und dann haben wir einen sehr, sehr kurzen, intensiven Wahlkampf geführt, der für uns erfolgreich gelaufen ist. Wir sind dann mit 9 Abgeordneten wieder zurück in die Hamburgische Bürgerschaft eingezogen. Ich wurde Fraktionsvorsitzende und war dann wirklich quasi von einem Tag auf dem anderen Berufspolitikerin.
Ach, krass. Vorher war das dann so eine Teilzeitgeschichte, so ein Hobby. Und dann von einem Tag auf den nächsten hast du gesagt, okay, das ist jetzt meine Vollzeitgeschichte.
Ja, ich hatte meinen Job, ich hatte meine Selbstständigkeit, habe als freiberufliche Kommunikationsberaterin gearbeitet, habe das schon viele Jahre gemacht, auch sehr, sehr gerne. Und bin dann wirklich ja, von einem Tag auf dem anderen, weil es eben so plötzlich war, diese Neuwahl. Wir konnten uns ja nicht darauf einstellen, mussten dann innerhalb von wenigen Tagen und Wochen ein Wahlprogramm erstellen, die Listen aufstellen, die Kampagne auf den Weg bringen, sie finanzieren. Also das musste alles ganz, ganz schnell gehen. Und dann hatten wir nur noch ein paar Wochen Wahlkampf und dann war alles schon wieder vorbei. Also das war wirklich von einem Tag auf den anderen, dass mein altes Leben nicht mehr da war.
Und wie war das dann? Ich meine, du hattest ja vielleicht noch Kunden und so und war dann so, was geht jetzt nicht mehr? Oder wie? Weil das ist ja auf einmal ein Umbruch, der ist ja sofort da.
Ja, ich habe dann im Wahlkampf noch zu großen Teilen bis Ende Januar, wir haben Mitte Februar die Wahl gehabt, bis Ende Januar habe ich noch wenigstens die Hälfte des Tages in meinem Job gearbeitet, weil ich noch Projekte fertig machen musste. Das war also auch eine ziemlich roughe Zeit.
Und wenig Schlaf und viel Kaffee. So, und ja. Ach, Wahnsinn. Mhm. Und wie ist es in der, also ist es so ein großer Unterschied gegenüber dem Job vorher?
Ja, absolut. Also der größte Unterschied ist einfach der, dass man in der Öffentlichkeit steht. Also von einem Tag auf den anderen hatte ich ein quasi normales Leben ausgetauscht gegen ein Leben unter ständiger Beobachtung. Auf einmal war ich immer auf dem Präsentierteller. Man ist ja ständig im Parlament unter den Augen der Medien. Man geht in Veranstaltungen, man gibt Interviews. Man ist ja ständig präsent, wird auch erkannt auf der Straße. Und das war ja völlig neu für mich.
Wie also macht man das dann am Wochenende? Fährt man dann mal nach Kopenhagen, wo einen keiner kennt?
Nein, das ist ja nicht unangenehm. Also ich kann mich auch heute wunderbar in Hamburg aufhalten, ohne dass ich mich belästigt fühlen muss. Also das ist überhaupt keine unangenehme Situation. Die Leute sind auch nicht unfreundlich. Man merkt einfach, dass man mehr angeguckt wird, auch mal angesprochen wird und dass man vielleicht nicht mehr so unbeobachtet ist, wie man das einmal war. Und inzwischen habe ich mich auch längst daran gewöhnt. Das ist ja jetzt schon über 5 Jahre her, das Ganze. Aber am Anfang war das für mich die größte Umstellung. Und dann sicherlich auch also wenn man neu als Fraktion wieder in ein Landesparlament einzieht, dann ist das wie ein Startup, was man aufbauen muss. Wir hatten 9 Abgeordnete, aber keine Räume, keine Telefone, wir hatten gar nichts, keine Mitarbeiter. Es war ja keine Infrastruktur da. Das heißt, wir mussten erstmal zusehen, dass wir überhaupt unsere Mannschaft an den Start brachten. Wir mussten also Räume beziehen, Mitarbeiter ausschreiben, casten, einstellen. Wir mussten uns in die Parlamentsarbeit eingewöhnen. Wir waren ja alles parlamentsunerfahrene Abgeordnete, bis auf einen, der schon mal in einem Landesparlament gesessen hatte. Also wir mussten in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen, ohne die entsprechende Infrastruktur zu haben. Und deswegen waren die ersten Monate mindestens so anstrengend auch wie der Wahlkampf, weil wir einfach ganz, ganz schnell lernen mussten. Und wir auch da sehr stark unter Beobachtung standen, weil viele uns ja auch den Einzelnen die Bürgerschaft kaum zugetraut hätten. Und als wir es dann geschafft hatten, irgendwie schon erwarteten, dass wir uns, dass wir da nicht so erfolgreich sein würden. Und das wollten wir natürlich...
da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Das wollten wir natürlich widerlegen und haben dann wirklich auch uns richtig reingehangen und haben es dann auch relativ schnell geschafft, dann wirklich unser Team auch aufzubauen und dann auch zu verstehen, wie die Abläufe sind. Parlamentsabläufe sind etwas sehr Spezielles. Das muss man einfach, das kann man auch nicht nachlesen, das muss man einfach erfahren und lernen und einfach mal verstehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist eine eigene Welt, muss man wirklich sagen.
Weil wenn ich, es gibt so und so viele Parteien, so und so viele Büros und jetzt war die FDP nicht dabei, kommt rein, dann hat irgendeine Partei Büroräume abgegeben.
Ja, es ist so in Hamburg, dass wir im Rathaus, stimmt das, da musste ein bisschen rumgeräumt werden, weil an eine Fraktion mehr die sehr knappen Räume im Rathaus dann mussten aufgeteilt werden. Da haben wir aber auch nur einen sehr kleinen Teil, anderthalb Büros im Rathaus. Da haben wir nur unsere Stelle, wo wir eben auch mal Gäste einladen können, wo wir einfach eine Anlaufstelle haben. Der größte Teil des Teams, Referenten, Pressesprecher und so weiter, sitzt ausgelagert, ein paar Fußminuten vom Rathaus entfernt. Gebäude, ja. was die Stadt angemietet hatte für einen anderen Zweck und der hatte sich erledigt und dann konnten wir dieses...
Stimmt. Also normalerweise jeder, es gibt ja auch Angestellte, die ihr habt, Pressesprecher und so, sind ja dann angestellt bei der, da denkt man ja gar nicht drüber nach. Mhm. Stimmt.
Ja, und die sind, wie gesagt, die muss man sich erstmal suchen.
Das ist ja auch nicht einfach. Wird man dann ab von der FDP, als FDP von der SPD oder so? Gibt es sowas? Sagen wir so, ja, der hat da gute Arbeit geleistet, die haben etwas abgegeben.
Jetzt also es ist nicht völlig ausgeschlossen. Wir haben mal Mitarbeiter von der CDU-Fraktion übernommen tatsächlich, aber es muss eben auch wirklich passen. Der Mitarbeiter muss passen.
Ja,
Ihr kennt das auch, also da muss schon eine Menge stimmen. Wir haben auch einige Mitarbeiter aus FDP-Fraktionen, die sich dann leider kurz nach unserer Wahl aufgelöst haben, Sachsen-Anhalt beispielsweise, die es dann nicht mehr in den Landtag geschafft haben, ein paar Wochen später. Aus der Fraktion haben wir übernehmen können, teilweise heute noch bei uns sind und wirklich hervorragende Arbeit leisten.
Also im Grunde funktioniert das auch so ein bisschen wie so ein Startup gründen, ja? Also dass man wirklich vom Scratch anfängt.
Man fängt bei Null an. Und das Schöne ist, man kann eben auch dann wirklich gestalten. Man fängt ja wirklich an vom Briefpapier, was gemacht werden muss, alles. Es muss alles gemacht werden, alles komplett neu aufgebaut werden.
Wenn man sich dann andere Fraktionen oder andere Parteien im Vergleich anguckt, merkt man selber, dass man dadurch dann vielleicht irgendwas anders auch gemacht hat, weil man jetzt einfach from the scratch, also ganz frisch angefangen hat?
Ja, ich glaube, jede Fraktion hat so eine eigene Identität, ein eigenes Verständnis, das, glaube ich, immer aus der Partei, dem Programm und dem Verständnis überhaupt, wie sich eine Partei aufstellt, sieht und natürlich auch daraus speist, wer ist in dieser Fraktion und wie groß ist sie auch. Also natürlich funktioniert eine SPD-Fraktion mit 40, 50, 60 Abgeordneten ganz, ganz anders als eine FDP-Fraktion mit 9 Abgeordneten. Also bei uns ist es alleine schon so, dass wir mit 9 Abgeordneten, wenn wir, 15, 16 Ausschüsse zu besetzen haben, dann muss jeder verantwortlich als Sprecher in mehr als einem Ausschuss tätig sein. Hm. Eine SPD-Fraktion haben nur sehr, sehr wenige überhaupt die Verantwortung für irgendeinen Ausschuss oder eine Fachsprecherposition. Bei uns ist der einzelne Abgeordnete viel, viel stärker belastet und hat ein viel, viel höheres Arbeitspensum. Und wir wissen natürlich auch was die Reden angeht. Bei uns ist jeder ein paar Mal pro Sitzung dabei und muss reden. Bei der SPD gibt es Redner, die haben nach Monaten noch nicht eine einzige Rede
gehabt. Ja,
das
wirklich,
ist natürlich ein Riesenunterschied, ist ja klar.
Haben die machen dann Background-Arbeit? Ja, oder?
Ganz genau weiß ich nicht, aber wir haben ja das System der Wahlkreise. Also das ist ja auch, jeder Abgeordnete ist ja auch frei, sich seine Arbeit einzuteilen, aber wir haben natürlich Wahlkreise und viele Abgeordnete sind dann eben viel auch in ihren Wahlkreisen
unterwegs. Ja, okay.
Und das müssen wir alles mitmachen, weil wir eben auch sehr stark im Parlamentsbetrieb eingebunden sind.
Wie ist das mit so einer Rede? Hat man da also Hilfe? Ja.
Ist ganz unterschiedlich, es kommt immer drauf an. Also wir haben Referenten, die auch durchaus mal eine Rede schreiben können oder wenigstens zuarbeiten können, aber in der Regel ist natürlich der Abgeordnete, der sagt, so und so bewerte ich ein Thema, das sind meine Aussagen, die ich treffen möchte, und dann bitte ich, so mache ich das oft mit einem Referenten zum Beispiel, dass ich eine Recherche in Auftrag gebe, weil ich mich erinnere, der hat doch der eine mal das und das gesagt, dann bitte ich, recherchiere doch mal, wann hat er das genau gesagt und wie war der Wortlaut, damit ich das zitieren kann. Das sind so Tätigkeiten, wo ich dann auch um Unterstützung bitte.
Okay. Man redet ja auch immer mehr über das Thema Digitalisierung. Also merkt man in der Politik selber halt auch, dass sich in der Politik was digitalisiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rede schreibe, dann habe ich ja vielleicht einen riesengroßen Fundus aus alten Reden. Ja, und oftmals sind die ja vielleicht auch ähnlich strukturiert, inhaltlich ein bisschen unterschieden. Aber ich fülle das dann vielleicht an einzelnen Stellen vielleicht automatisch, lasse ich mir das Framework geben und ich hau anderen Content rein. Also einfach zur Vereinfachung solcher Prozesse. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schon Zeit beansprucht, so eine Rede zu schreiben.
Ja, wobei das, glaube ich, nicht neu ist. Ich erinnere mich, als ich studiert habe, in den 90ern gab es ja auch schon Computer und da konnte ich ja meine Dateien auch schon ablegen und sie per Copy and Paste recyceln. Also das hat sich ja nicht wirklich verändert. Ich glaube, die größte Veränderung der Digitalisierung in der Politik sind tatsächlich die sozialen Medien. Die haben Politik tatsächlich auch ein Stück weit verändert und tun es noch. Wir haben ja, bevor es die sozialen Medien gab, wir also selber ungefiltert an einen mehr oder weniger großen Adressatenkreis unsere Botschaften zu senden und auch in den Dialog zu treten. Bevor das möglich war, mussten wir ja im Prinzip immer über die klassischen Medien gehen, also immer über einen Journalisten, der wie ein Gatekeeper die Nachrichten gefiltert hat, selber auch bewertet hat. Das ist natürlich heute viel, viel leichter über die sozialen Medien auch anders möglich. Und da hat sich Politik schon verändert. Da werden auch teilweise wirklich neben dem Parlament wird Politik auch ganz, ganz stark in den sozialen Medien gemacht. Und völlig anders kontrolliert und unkontrolliert, als das früher
der Fall war. Ich kann mir vorstellen, dass in der Politik vielleicht auch viel auf die Goldwaage gelegt wird. Also gerade wenn man irgendwie als Politikerin öffentlichkeitswirksam irgendwas sagt, was dann halt in den Medien auch schnell die Kreise dreht, dass man, wie habt ihr das für euch, damit ihr so einen Filter, habt ihr eine Filterinstanz eingebaut, damit letztendlich auch aufgepasst wird, was geht raus, was geht nicht raus?
Ja, wir haben natürlich zentral einen Pressesprecher, über den alles das geht, was wir an die klassischen Medien, sage ich jetzt mal, senden. Das wird, das läuft alles letztendlich auch über meinen Schreibtisch, das ist auch nicht das ganz große Problem. Aber natürlich hat man immer mal wieder Formulierungen, die vielleicht anders aufgefasst werden, als sie gemeint werden, die dann oder bruchstückhaft wiedergegeben werden, dadurch in den falschen Hals kommen. Das erleben wir ja jeden Tag. Nicht nur, was uns angeht, sondern was viele Politiker und auch andere Menschen angeht, dass Dinge da einfach mal auch anders verbreitet werden, dann skandalisiert werden, dann aber auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Also diese Aufregungszyklen, ich glaube, die sind heute sehr viel kürzer und sehr viel schneller geworden. Die Aufregung ist schnell hoch, gerade auch über die sozialen Medien verbreiten sich Dinge ja auch manchmal schneller, als das damals über die klassischen Medien der Fall gewesen ist. Dann verschwinden sie aber schnell auch wieder in der Versenkung, weil das nächste Thema da ist.
Gibt es jemanden in der Politik, der so eine Art Social Media Star ist oder wo man sagt, oh, der Kollege, der macht das richtig gut, der hat irgendwie schon so und so viele Likes und der ist richtig präsent im Verhältnis zu den anderen, die es eher nur so ein bisschen nutzen oder gar nicht?
Ja, da gibt es schon große Unterschiede. Wenn man jetzt mal nur auf Hamburg guckt, dann ist, glaube ich, meine Facebook-Seite schon eine, die, glaube ich, weiß nicht, ob es die, aber mit die meisten Fans hat, wenn nicht sogar die meisten Fans. Okay. Ich lag ja zwischenzeitlich auch bei den Zahlen des Bürgermeisters. Ich nutze das auch sehr, sehr intensiv, anders als es der Bürgermeister beispielsweise tut. Und das ist für mich schon ein wichtiges Instrument auch. Also auch einfach zu direkt zu spüren, wie werden Themen aufgegriffen, welches Interesse haben sie, welche Kommentare kommen zurück, also einfach zu erkennen, wie Themen sich entwickeln, das ist für mich ja ganz wichtig. Da habe ich jetzt ja auch mit Social Media andere Möglichkeiten, als ich das bisher hatte. Da musste ich mich dann auf den Marktplatz stellen, an Infostand, um ins direkte Gespräch mit dem Bürger zu kommen. Mache ich immer noch sehr, sehr gerne, weil dieses direkte Feedback für mich sehr wichtig ist. Aber jetzt habe ich eben noch ein anderes Tool, wo ich das viel schneller und viel häufiger machen kann, viel unkomplizierter.
Ja, ich glaube auch, die Leute sind offener dort als auf dem Marktplatz, oder?
Ja, diese Offenheit ist nicht immer nur positiv, weil manchmal ja auch in der Anonymität Kommentare fallen, die mit denen man auch wenig anfangen kann, die also jeglicher Sachlichkeit entbehren und einfach nur Gepolter sind. Da kann man relativ wenig mit anfangen und das ist aus meiner Sicht auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der sich in der Art äußert. So, aber das kann man schon ganz gut, glaube ich, auch trennen von den üblichen Pöblern, die man irgendwann auch schon kennt, und denen, die sich wirklich differenziert und auch ernsthaft äußern.
Mr. Anonymous 1.
So, ne? So ungefähr.
Ja. Hast du denn vielleicht auch einen Vorteil? Du kommst ja aus der Kommunikation. Und dass du da vielleicht ein bisschen auch vorgeprägt bist, auf wen muss ich jetzt antworten? Also wenn du einfach merkst, okay, das macht jetzt keinen Sinn, darauf zu antworten, reagierst du da vielleicht anders, dadurch, dass du aus dem Bereich kommst?
Also es hilft sicherlich, ein grundsätzliches Verständnis von Kommunikation zu haben, weil Politik natürlich ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Also Politik in einer Demokratie muss sich ja permanent im Dialog mit den Bürgern rechtfertigen, erklären. Davon lebt das ganze System. Das ist also ja konstituieren für unser System, diese Öffentlichkeit, die hergestellt wird und die Kommunikation, die stattfindet. Aber es ist auch schon so, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man für sich selber kommuniziert, so wie ich das jetzt ja tue, oder ob damals, wie ich das für meine Kunden getan habe, ich das für jemand anders tue. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Instrumente der Politik, sowas wie eine Volksabstimmung. Was beim Wähler, also bei mir, sag ich mal, ich bin jetzt nicht der Superpolitik, also ich kenne mich jetzt nicht so toll aus, aber oftmals jetzt Olympia-Beispiel, ja. So ein Olympia wurde jetzt abgelehnt, weil es kam so ein bisschen rüber, dass Politverdrossenheit ein Stück weiter auch mitgeschwungen ist. Weil einfach viele Sachen, FIFA ist nicht so gut gelaufen, und dann ist das auch noch alles teuer und ja, und deswegen kam bei mir so ein bisschen an, das war vielleicht so ein bisschen so eine kleine Watsche für die Politik. So eine Instrumente wie Volksabstimmung, sind das Modelle, die in Zukunft immer mehr werden? Also
ja, also in Hamburg ist schon, glaube ich, eine Hochburg von Volksentscheiden und auch Entscheiden auf Bezirksebene, die Bürgerbegehren, die ja auch in ganz, ganz großer Zahl stattfinden, aber gar nicht immer so viel Aufmerksamkeit bekommen wie beispielsweise die Volksbefragung zu Olympia. Da ist Hamburg schon sehr führend und das ist auch sicherlich keine schlechte Entwicklung insgesamt, aber man muss immer aufpassen, also man muss da sehr genau ins Detail gucken. Also gerade bei so Abstimmungen auf Bezirksebene ist eine unserer großen Kritiken, dass das Quorum, was notwendig ist, damit so ein Entscheid bindend ist, ist einfach unglaublich klein. Wir fordern, dass da mindestens 20% dann derjenigen, die in den Bezirk leben, auch abstimmen, damit wir verhindern, dass da wirklich wenige hundert Menschen ihre Partikularinteressen äußern und damit auch möglicherweise auch gegen die Interessen des Allgemeinwohls dann auch verstoßen. Das ist möglich, wenn man kein Quorum einführt. Da wünschen wir uns also schon einfach höhere Quoren, um da ein bisschen mehr Verbindlichkeit auch einzubringen. Auf Landesebene ist es so, dass wir ja gerade bei Olympia das Beispiel, war es ja so, dass diese Entscheidung ja anders als bisher nicht vom Volk angestoßen wurde, sondern dass die Bürgerschaft ja nochmal die Verfassung sogar verändert hat, übrigens gegen unsere Stimmen, um zu ermöglichen, dass Senat und Bürgerschaft selber dem Volk eine Frage vorlegen. Das ist das erste Mal passiert. Das halte ich für keine gute Entwicklung. Ich finde schon, dass gewählte Parlamentarier in der Lage sein müssen, stellvertretend für die Bevölkerung dann auch eine Entscheidung zu treffen und dann auch die Entscheidung in ihrer Konsequenz dann auch zu verantworten mit allen Konsequenzen. Das ist leider nicht der Fall gewesen, das habe ich ein bisschen bedauert. Insgesamt glaube ich aber schon, dass es gut war, bei Olympia die Menschen zu befragen. Also wenn man ein so großes Projekt macht, dann ist es schon wichtig, dass man die Bevölkerung hinter sich hat. Sind da viele Fehler gemacht worden, auch von den Verantwortlichen? Ein paar hast du genannt. Das ist natürlich vielleicht das Unwohlsein gewesen mit Korruptionsfällen in Spitzensportverbänden. Das waren sicherlich auch die Sicherheitslage. Da war gerade der Anschlag in Paris gewesen. Da waren die Menschen zu Recht sehr verunsichert. Und dann war es aber auch eben das Finanzierungskonzept des Bürgermeisters, was hinten und vorne nicht stimmte, was die Menschen irgendwie gespürt haben, weil der Bund eben nicht mit den Milliarden einspringen wollte, die der Bürgermeister ungefragt für den Bund noch vorgesehen hatte. So, von daher, das hätte man einfach besser und anders machen müssen, dann wäre man da vielleicht erfolgreicher gewesen. Aber wenn man so einen Volksentscheid macht, dann muss man sich eben auch darauf einstellen, dass man die Bevölkerung auch überzeugt. Und das ist in dem Fall eben nicht gelungen, was schade ist. Aber es ist zu akzeptieren.
Gefühlt auch auf internationaler Ebene. Wenn ich jetzt Großbritannien denke, das ist ja auch ein Instrument der Wahl. Also bleiben wir in der EU oder nicht? Oder werden wir Amerikaner? Ja. Also dass man praktisch jeder Staat oder die ganze Bevölkerung werden immer mehr gefragt. Das ist ja so ein Mittel der direkten Demokratie. Mhm. Oder? Also letztendlich will ich ja eigentlich meinen Vertreter, wie du eben schon sagtest, und hoffe, dass der in meinem Sinne entscheidet. Und dann werden ja letztendlich doch das Volk immer mehr befragt. Ist das ein Zukunftsmittel? Also wird das immer mehr werden, auch international gesehen?
Es gibt ja zum Beispiel die Schweiz, die das ja schon seit langer Zeit sicherlich nicht ganz unerfolgreich macht. Die haben auch einen Weg gefunden, durchaus dann ihre Debatten so zu führen, dass da auch Entscheidungen, jetzt gerade am letzten Wochenende ja auch gefällt werden, die sicherlich auch gut und beachtenswert sind. Und also was ich begrüße, ist immer bei einem Volksentscheid die öffentliche Debatte, die stattfindet. Es ist sehr, sehr gut, dass Menschen sich auch zwischen den Wahlen, die ja in Hamburg inzwischen 5 Jahre auseinander liegen, auch wirklich engagieren, in einer Frage positionieren, diskutieren und debattieren. Das ist sicherlich gut. Dennoch glaube ich nicht, dass sich jede Frage dafür eignet, sie zum Gegenstand eines Volksentscheides zu machen. Also jetzt gerade der Volksentscheid, die Volksinitiative, die jetzt gerade angemeldet wurde, die zum Gegenstand hat, die Größen von Flüchtlingsunterkünften und die Entfernung voneinander zu reduzieren. Das sehe ich durchaus kritisch, wenn es dann wirklich dazu kommt am Ende, dass es ein Volksentscheid in dieser Frage geben wird. Die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen ist eine so komplexe Fragestellung, die so viele Facetten hat und auch so komplex in ihren Lösungsoptionen einfach sein muss, dass die einfache Frage nachher nach Ja und Nein in einem möglichen Volksentscheid dem aus meiner Sicht nicht gerecht wird und die Debatte da auch verkürzt und vielleicht auch sogar gefährlich verkürzen kann. Zugespitzt vielleicht am Ende auf die Frage Flüchtlinge Ja oder Nein. Wo kann ich gegen Flüchtlinge unterschreiben? Und das ist eine Gefahr, die ich durchaus sehe. Und deswegen würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass die öffentliche Debatte, die ja jetzt angestoßen wird, dass die einfach genutzt werden kann, dass wir die auch nutzen können als parlamentarische Kräfte, um noch mehr Druck auf den Senat auszuüben, da durchaus die sinnvollen Forderungen der Initiative nach kleineren Unterkünften dann auch umzusetzen und dem nachzugeben.
Aber also ich finde es interessant, dass durch diese Entscheide die Leute mehr dazu berufen werden, mitzumachen. Wie könnte man es denn sonst schaffen, die Leute mitmachen? Also mitdenken, mitdebattieren zu lassen?
Ja, die Debatte über Politik, die kann natürlich auch abseits von Volksinitiativen und Volksentscheiden stattfinden. Also wir haben ja, und ich glaube, das machen ja auch nicht nur die Abgeordneten der FDP, sondern viele andere auch. Wir bieten Veranstaltungen an, wir laden zu Diskussionsabenden ein. Wir stehen auf den Marktplätzen an unseren Infoständen, laden die Menschen ein, mit uns zu diskutieren. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, auch mit den Politikern auch ins Gespräch zu kommen und da auch den Gedankenaustausch zu pflegen. Die gibt es ja. Das wird relativ wenig genutzt. Zu Wahlkampfzeiten ist es ein bisschen mehr, aber zwischen den Wahlen hat man da oft wirklich auch hochkarätige Politiker, aber doch relativ wenig Interesse von Bürgern. Das ist schon
woran liegt das? Warum hat man, also ich selbst gehe auch nicht dahin. Mhm. Also ich frage mich gerade, warum gehe ich da nicht hin?
Bist du bequem?
Ist die Hürde vielleicht zu hoch? Ich weiß es auch nicht.
Kann man da vielleicht in Zukunft was dran ändern? Also wenn
das frage ich mich gerade.
Was wir zum Beispiel gemacht haben jetzt auch, da kommen wir nochmal auf das Stichwort Digitalisierung, Nutzung von sozialen Medien. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich über Facebook eine Sprechstunde gemacht habe. Mhm. So, wir haben das im Wahlkampf gemacht, wir haben zweimal angekündigt am Abend eine Facebook-Sprechstunde gemacht und wir haben mit diesen beiden Sprechstunden mehr Menschen erreicht als der Bürgermeister im gesamten Wahlkampf bei seiner Tour durch 17 Wahlkreise, wo er von Schulturnhalle gegangen ist. Also man kann über digitale Medien, wahrscheinlich auch, weil es einfacher ist, man kann zu Hause bleiben, man setzt sich einfach nur vor seinem Rechner, mehr Menschen erreichen und auch wirklich qualifiziert in einem wirklich intensiven Austausch als mit den klassischen Veranstaltungen.
Wenn ich so an den Senat denke, es gibt ja so Lösungen wie Livestream oder Periscope oder wie auch immer, wo ich auch so eine ganze Senatsdebatte praktisch live dabei sein kann. Und es gibt dann auch vielleicht noch diverse Tools, wo ich dann meine Frage auf den Monitor schicken kann. So praktisch, dass der Senat dann letztendlich sieht, was wurde aus dem Podium oder aus den digitalen Zuhörern jetzt gefragt. Dass man so eine Fragestunde vielleicht sogar so in den Senat vielleicht sogar bereichert, oder ist das eher umständlich?
bin ich ein bisschen skeptisch. Also es gibt sicherlich Formate, die eignen sich für Online-Übertragung, für Periscope, was es da alles gibt. Das muss aber dann auch wirklich eine Veranstaltung sein, die ein gutes Thema hat, die klar umrissen ist, die auch zeitlich klar begrenzt ist. Dann kann das funktionieren. Dafür gibt es ja auch durchaus Beispiele. Ob das Parlament wirklich der Ort ist, wo es sinnvoll ist, dass Fragen von Bürgern direkt beantwortet werden, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen. Weil das Parlament ist ja dafür da, dass die gewählten Volksabtreter stellvertretend ihre Position austauschen, das auch öffentlich tun. Also man kann dabei sein und wenn man nicht dabei sein kann, dann sind die Medien stellvertretend da und berichten dann am nächsten Tag darüber. Also das Parlament ist ein Austausch, ein Ort für den Austausch von Argumenten, aber es ist aus meiner Sicht nicht der Ort, wo Fragen von Bürgern beantwortet werden. Das kann parallel natürlich jederzeit stattfinden. Jeder kann seinen Wahlkreisabgeordneten anschreiben. Ich beantworte auch alle Mails, die ich bekomme. Wer einen Termin mit mir haben will, bekommt ihn ja auch und kann seine Anliegen vortragen. Ich mache Veranstaltungen. Das sind die Formate, wo man mit den Bürgern ins Gespräch kommt.
Okay, die Fragen mal außen vor. Aber grundsätzlich, dass die Leute sich dann letztendlich in den Senat, ins Parlament reinbeamen können und letztendlich so digital dabei sein.
Aber das geht ja. Also die Bürgerschaft hat ja immer in ihren Plenarsitzungen einen Livestream. Morgen am 2. 3. März ist es wieder soweit. Haben wir unsere Doppelsitzung. Wir machen das etwa alle zwei Wochen. Da gibt es einen Livestream. Da kann jede Debatte, jeder Redner live verfolgt werden.
Ist das nur in Hamburg so oder ist das woanders auch so? Weißt du das?
Ich bin mir nicht sicher, welche Landtage das tun. Ob es der Bundestag mache, aber ich glaube, im Bundestag ist es auch möglich.
Wo finden die Leute das, falls der eine oder andere interessiert sein sollte?
Bürgerschaft.de.
Ja, guckt euch das mal an, wie das
genau ist. Und im nächsten Podcast reden wir ein bisschen über die Zukunft. Was kann passieren, vielleicht um Leute noch mehr einzubeziehen? Wir waren ja jetzt schon in der Zukunft.
Ja,
doch. Wir machen einfach da weiter.
Ich hoffe, der Link ist richtig.
Ja, bürgerschaft.de, sonst mal googeln.
Ja, also. Sonst Hamburg.
Genau. Alles klar.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.